Kaffee und Fluchen, ein Podcast von Studopolis.
Eine Bande von Idioten! Kommt jemand angeschissen und provoziert mich einfach, weil er in irgendeinem Laden engagiert ist, bei mir ein Interview zu machen.
Hallo Leute, wir begrüßen euch zu einer neuen Folge Kaffee und Fluchen. Und bevor wir unseren Gast begrüßen, freue ich mich zuallererst, dass Zilli, mit der ich dieses Projekt gestartet habe, wieder von ihrem Auslandsjahr, ihrem LLM aus New York zurückgekommen ist und heute wieder dabei ist und wieder mitmacht. Das ist natürlich eine große Freude. Hi Zilli, zurück.
Ja, vielen Dank, Albert. Ich freue mich auch sehr, wieder hier sitzen zu dürfen und das mit dir machen zu können. Der Podcast hat mir wirklich sehr gefehlt, muss ich sagen. Und das, obwohl ich ihn ja weiter auf den Ohren hatte, mit meiner tollen Vertretung Jenny. Vielen, vielen Dank, Jenny, nochmal an dieser Stelle von Albert und mir. Und jetzt freue ich mich auf einen guten Start mit Paul Ronsheimer. Hallo, herzlich willkommen.
Hi, freue mich, dabei zu sein.
Paul Ronsheimer ist einer der renommiertesten Journalisten in Deutschland, Chefreporter bei Axel Springer und auch Kriegsreporter. Du bist als Reporter immer mitten im Geschehen, berichtest aus dem Libanon, dem Donbass, aus Gaza. Dadurch ist dein Privatleben sehr eng mit dem Weltgeschehen verbunden. Kannst du überhaupt abschalten oder geht das überhaupt nicht mehr? Also kannst du das Weltgeschehen auch mal Weltgeschehen sein lassen?
Also es hat tatsächlich in den letzten Jahren immer weniger funktioniert, aber vielleicht redet man sich das auch ein bisschen ein. Also ich frage mich immer, ob das dann schon irgendwie eine Sucht geworden ist, aufs Handy zu schauen und bei X sich die Nachrichtenlage anzuschauen. Denn klar gibt es Ereignisse wie ein beginnender Krieg oder der Iran greift Israel an oder ein Attentat auf Donald Trump, die so groß sind, dass man immer drauf schaut, dass man das nicht verpassen will. Aber dann gibt es auch Entwicklungen und Stufen, wo man auch sagen könnte, jetzt lasse ich das Handy mal aus. Also wahrscheinlich brauche ich eher eine iPhone-Nachrichtentherapie. Es hat nicht so viel mit der Weltlage zu tun. Klar, die ist wahnsinnig gewesen in diesem Jahr nochmal mehr, obwohl man dachte eigentlich nach 22, 23 kann da gar nicht mehr kommen, aber ist in diesem Jahr so gewesen. Von daher ist es wirklich schwer, wenn man als Reporter an so vielen Schauplätzen ist, da hinterher zu kommen.
Hast du schon mal Nachrichtendetox gemacht?
Nein, tatsächlich noch nie. Wobei ich manchmal, wenn ich im Urlaub bin, dann mein Handy irgendwie, weiß ich nicht, im Hotel lasse, wenn ich nicht an den Strand fahre oder so. Das ist dann der Deal. Weil es sonst, ja, ich glaube tatsächlich, oder ich denke, ich werde das irgendwann mal versuchen, weil dieses ständige sich informieren natürlich auch die Aufmerksamkeitsfähigkeit irgendwie verändert, glaube ich. Ich meine, wir nutzen alle wahrscheinlich so intensiv Smartphones seit, ja, vielleicht 15 Jahren oder 12, 13 Jahren. Und es gibt ja noch gar keine Studien oder es gibt so vereinzelte Studien, aber keine großen Studien, die uns eigentlich sagen, was macht das mit unserem Gehirn? Und das sind manchmal so Dinge, über die ich nachdenke.
Auch wenn die Weltlage gerade nicht so aussieht, als würdest du bald eher eine Pause einlegen.
Nein, eher nicht. Ich bin jetzt wieder auf dem Sprung in die Ukraine, fahre dort nach Kiew, aber auch in den umkämpften Bereich, also Richtung Donbass, Luhansk, Gebiet, weil ja durch die Nachrichten auch, was die Lieferung von TKMS, von Langstreckenraketen, die Debatte um ein Einfrieren des Krieges, glaube ich, und dem Antritt oder kommenden Antritt von Donald Trump wieder sehr aktuell macht und ich dort einige Kontakte wieder treffen will und mir einfach auch die Lage vor Ort angucken möchte.
Und wie sieht dann so eine Woche in der Ukraine für dich aus? Wie läuft die ab? Wie können wir uns das vorstellen?
Also es ist meistens so, dass wir nach Polen fliegen, also entweder nach Warschau und dann von dort aus mit dem Auto weiter oder an eine Grenzstadt, wo auch ein Flughafen ist und von dort geht es dann meistens erst einmal nach Kiew, was ja als politisches Zentrum sehr, sehr wichtig ist und als Hauptstadt. Dort treffe ich dann meistens Vitali Klitschko oder eigentlich immer, wenn ich dort bin, und seinen Bruder Wladimir, die mittlerweile Freunde sind von mir. Aber ich treffe auch viele im Umfeld von Präsident Zelensky, manchmal ihn auch selbst oder seine Stabschef. Ich treffe dort Generäle. Das ist eigentlich ein relativ normales Leben dort. Ja, es gibt immer wieder Alarm und es gibt Probleme mit der Energieinfrastruktur. Aber da haben sich die Menschen ziemlich dran gewöhnt. Es ist im Winter noch mal anders als im Sommer. Im Sommer denkt man wirklich manchmal, Wahnsinn, ja, die Cafés sind offen und die Bars und so weiter, dass man so eine gewisse Normalität schon spürt. Jetzt haben die Angriffe extrem zugenommen noch einmal, aber da geht es vor allem um Angriffe auf die Energieinfrastruktur. Das heißt, man ist jetzt nicht persönlich ständig in Angst, wenn man über die Straße läuft, ja. Aber es ist was anderes, wenn man dann weiterreist von dort. Dann geht es Richtung Osten, Donbass, das sind so 800 Kilometer. Und dort mit jedem Kilometer verändert sich dort auch die Stimmungslage. Es wird depressiver, man spürt mehr Angst auch bei den Menschen, viel Druck bei denjenigen, die noch nicht an der Front sind, die Sorge haben, dass sie einberufen werden. Und dann gibt es dort sogenannte Frontstädte, die sehr betroffen sind, also wo es immer wieder russische Angriffe sind, die kurz vor einer Einnahme stehen könnten. Also wir lesen ja in den letzten Jahren die Städte, um die gekämpft wird, Bachmut, Avdiivka, Pokrovsk. Also Bachmut ist längst erobert von den Russen, Avdiivka an der Schwelle, Pokrovsk auch. Und wenn man dort ein paar Wochen nicht war oder manchmal ein, zwei Monate nicht in den Städten, dann hat sich da schon ganz, ganz viel verändert. Also plötzlich ist die Front sehr, sehr viel näher an dieser Stadt. Du merkst, wie viel mehr Gebäude getroffen worden sind. Und da muss man auch als Reporter sehr genau aufpassen, wo kommt man dort unter. Also wir können in Hotels zum Beispiel, was am Anfang des Krieges noch möglich war, in diesen Regionen nicht mehr übernachten. Wir suchen uns dann Privathäuser. Aber auch das ist natürlich so ein bisschen eine Lotterie. Die Gefahr ist jetzt nicht riesig, aber es gibt natürlich immer wieder diese Angriffe dort. Und dann kann man natürlich getroffen werden. Es gibt Drohnenangriffe. Und von dort aus ist es so, dass wir meistens an die Front fahren mit Soldaten, also an direkte Frontlinie. Und da ist die größte Gefahr oder die Sorge der Weg von einer Frontstadt an die Linie selbst, weil die Russen sehr, sehr viele Drohnen einsetzen und mit diesen Drohnen dort sowohl Hilfskonvois angreifen als auch Journalisten. Sie machen wirklich keinen Unterschied, was die Autos angeht. Auch das war anders vor 2, 3, 4 Jahren. Also das Risiko ist noch einmal sehr viel größer geworden, wenn man in den Regionen unterwegs ist.
Du hast selbst schon in einigen Interviews gesagt, dass du früher immer dachtest, dass du zu ängstlich für Kriegsreportagen bist. Jetzt beschreibst du gerade ja wirklich Situationen, in denen jeder Mensch komplette Angst hätte. Also kann das offensichtlich nicht ganz stimmen, aber mit welchen Ängsten, mit welchen Techniken verdrängst du in solchen Momenten deine Ängste?
Also das ist meist der menschliche Umgang mit Kollegen, mit denen ich lange unterwegs bin. Das ist einmal Jorgos, Fotograf und Kameramann, mit dem ich seit 12, 13 Jahren diese Region bereise. Das ist Vadim, mein ukrainischer Kollege, den ich schon seit 2014 kenne. Also bekannte Gesichter helfen da tatsächlich. Aber wenn man dann im Auto sitzt, entweder selbst fährt oder direkt mit ukrainischen Truppen in Humvees, dann hat man immer, wenn es losgeht, so eine Beengung und natürlich eine Nervosität. Der Körper gewöhnt sich relativ schnell daran, warum auch immer. Also diese Möglichkeit, das tatsächlich zu handeln, ist immer wieder interessant als Mensch, wie das funktioniert, rein körperlich. Und die Angst, das sage ich immer, oder habe ich schon häufiger gesagt, die kommt meist hinterher zurück. Ja, also wenn man in diesem Risiko drin ist, versucht man seinen Job zu machen, also macht Fotos, macht Interviews. Aber wenn man dann zurückkommt, realisiert man meist erst die Gefahr oder das Risiko.
Das ist echt krass, das so aus deiner Perspektive zu hören. Aber würdest du auch sagen, dass sich deine Wahrnehmung von Gefahr, von Bedrohung durch diese Summe von Erfahrungen auch verändert hat? Also dass es alles irgendwie relativer, normaler wird für einen?
Das ist der Fall, wenn man länger in den Regionen ist. Also es ist so, man kommt irgendwo an, ja, und dann muss man sich gewöhnen. Und klar erinnert man sich an Situationen, die man schon mal hatte, aber mein Gefühl ist, wenn man dann an einem Ort ist und je länger man an diesem Ort ist, Stunden, Tage, Wochen, Monate, was auch immer, je mehr gewöhnt man sich. Und wenn man dann aber wiederkommt, ist es nicht so, dass man sagt, ah, ich war aber ja vor zwei, ich weiß nicht, vor zwei, drei Monaten das letzte Mal in der Ukraine, ist es nicht so, dass man sagt, man kennt es schon, weil sich halt alles in diesen Wochen oder Monaten extrem verändern kann. Also eine Frontsituation, die Gefahr durch Drohnen, die Beschusssituation, das ist immer anders.
Gibt es Momente in deinem Alltag hier in Deutschland, in denen du dann wieso nicht posttraumatische, weil das wäre ja eine Krankheit, aber oder gibt es Momente, in denen du erinnert wirst an die gefährlichen Situationen? Also man hört das ja von Soldaten, wenn die irgendwie einen Knall im Supermarkt hören, dass sie dann anfangen können zu zittern oder so. Hast du irgend solche Momente, in denen es dir unangenehm wird?
Also bei Geräuschen nicht. Also erstaunlicherweise selbst so bei so Silvesterfeuerwerks geht eigentlich. Auch wenn ich es nicht mehr mag, tatsächlich, seitdem ich in diesen Gebieten bin, würde ich nie mehr irgendwie eine Rakete anzünden oder irgendwie ein Böller. Bei mir merke ich das im Schlaf, also wenn ich träume, manchmal dann schweißgebadet aufwache, manchmal erinnere ich an das, was ich geträumt habe, zum Beispiel russische Soldaten, die irgendwie ins Zimmer kommen oder Geiselsituationen, sowas kommt vor. Manchmal erinnere ich mich auch nicht, aber merke dann, dass ich irgendwie außer Atem bin oder schwitze, dass es sehr wahrscheinlich irgendetwas ist, was damit zu tun hat.
Vor eineinhalb Jahren hast du in einem Podcast erzählt, dass deine Freunde sagen, du solltest irgendwie psychologische Hilfe dazu holen, damit man das besser verarbeiten kann. Hast du das mittlerweile in Angriff genommen oder bist du alleine damit fertig?
Ich habe es immer noch nicht in Angriff genommen.
Das hörte sich damals anders an.
Ich schieb's wahrscheinlich auf die Zeit. Ja, ich weiß, wahrscheinlich wollte ich meine Freunde beruhigen. Ich weiß auch nicht mehr, was ich in all den Podcasts gesagt habe. Waren so viele mittlerweile, zumindest meine eigenen. Ja, ich glaube, nein, es wäre total sinnvoll. Und ich habe nur auch dieses Jahr, man denkt ja immer, das Jahr, haben wir gerade schon drüber gesprochen, dass es irgendwie weniger nachrichtenträchtig oder weniger heftig wird oder so. Und dann ist man da so drin und irgendwie denkt man, wenn man das will oder wenn ich das mache, sollte das auch irgendwas sein, wo ich denke, ja, da habe ich mich jetzt richtig beschäftigt oder ich denke, das passt zu mir. Und das habe ich bislang noch nicht hinbekommen. Das heißt, ich diskutiere das viel mit Freunden, die auch in solchen Situationen sind oder die auch dort unterwegs sind. Aber ansonsten nicht.
Du hast gerade auch schon erwähnt, dass du auch Präsident Zelensky mehrmals getroffen hast in der Ukraine. Wie erlebst du den innersten Sicherheitszirkel um Zelensky? Wie ist es, wenn man, du warst ja wirklich schon, glaube ich, zwei Wochen nach dem Angriff das erste Mal da und dann immer wieder. Wie erlebt man diesen innersten Sicherheitszirkel? Und wie verändert sich ein solch persönliches Treffen deine Sicht auf den Konflikt oder den Krieg?
Also persönliche Treffen sind total entscheidend, glaube ich, gerade als Reporter. Man kann das nicht einschätzen, wenn man Pressekonferenzen irgendwie im Fernsehen sieht oder so. Man muss selbst dort sein. Was jetzt Zelensky angeht, da gab es sehr unterschiedliche Phasen. Also ich erinnere den Zelensky vor dem Krieg. Ich kenne ihn seit 2019, seitdem er Präsident geworden ist. Habe damals schon ein Interview mit ihm gemacht. Dann wenige Tage nach Kriegsbeginn in einem Präsidentenpalast voll mit Sandsäcken, wo er neben mir auf Stufen saß und er verzweifelt in Richtung Deutschland gesagt hat, bitte, er schickt mir Hilfe. Und wo viele geglaubt haben, ja, russische Soldaten könnten in wenigen Stunden oder Tagen hier den Palast umzingeln. Dann habe ich einen hoffnungsvollen Zelensky erlebt, als es möglich war, Kiew zu verteidigen und bestimmte Gebiete zurückzuerobern. Vielleicht auch jemanden, der sich dann selbst überschätzt hat, also bei der Gegenoffensive, der Gedanke daran, dass man noch sehr viel mehr Territorium zurückerobern kann. Ich glaube, da hat er sich und auch das Potenzial der Ukraine überschätzt. Frustration darüber, dass die USA dann nicht das geliefert haben, was er mochte, wollte, dass Deutschland auch immer wieder gezögert hat. Also es gab immer viele Phasen, wo er sich wieder im Stich gelassen gefühlt hat. Und das hat man gemerkt. Also diese Enttäuschung hat man ihm angemerkt. Bei ihm muss man aufpassen. Also ja, er schafft es dann doch immer wieder, ein wirklich starker, jetzt völlig unabhängig davon, wo man steht, Kommunikator zu sein. Und er ist eben Schauspieler. Und ich glaube, er kann auch bestimmte Gefühle ausdrücken oder wegdrücken und du weißt nicht so genau, welches Gesicht siehst du hier gerade. Ja, und das ist, glaube ich, das, was wichtig ist. Ich habe ihn seit Kriegsbeginn 6-mal interviewt, also wahrscheinlich als Journalist weltweit am häufigsten. Von daher habe ich schon einen ganz guten Eindruck von ihm. Und sein Zirkel um ihn herum, tatsächlich ist es Hochsicherheit, ja. Also auch wenn man ihn außerhalb trifft irgendwo, wird man erst an falsche Orte bestellt, dann wird einem gesagt, nein, nein, wir sind jetzt da. Also um wirklich sicherzustellen, dass Russland nicht mitbekommt, wo er in welchem Moment ist. Denn natürlich ist er immer noch wahnsinnig gefährdet.
Und wie beeinflussen diese persönlichen Beziehungen deine journalistische Perspektive? Gab es irgendwie auch andere Momente, in denen du gespürt hast, dass deine persönliche Nähe deinen Blick verändert oder beeinflusst hat, wie du berichtest?
Ja, da habe ich natürlich auch viel drüber nachgedacht. Also diese Vorwürfe oder, ja, oder Vorwürfe oder diese Debatten höre ich immer wieder. Also was ist Aktivismus, was ist Journalismus in dem Fall? Ich glaube, dass es so ist, dass gerade zu Beginn des Krieges das einfach so klar war, dass es falsch gewesen wäre, von A sagt, B sagt zu sprechen. Was nicht bedeutet, dass man das ausklammert oder die Probleme innerhalb der Truppe nicht anspricht. Aber erst einmal ist es eben ein russischer Angriffskrieg gegen ein souveränes Land. Und ich glaube, das musste man und muss man immer wieder betonen. Mag sein, das hat es dazu geführt. Ich glaube nicht, wenn ich mir meine Interviews auch heute anschaue, vielleicht das erste oder das zweite, aber es war auch in einer anderen Situation geführt, ja, also in einem Palast, wo möglicherweise jederzeit russische Soldaten reinstürmen könnten. Das ist, glaube ich, eine andere Interviewsituation als dann ein oder zwei Jahre später, wo ich Zelensky sehr, sehr viele kritische Fragen gestellt habe zu Nord Stream, zu seinen Truppen, zu denjenigen, die nicht an die Front wollen, zu der Schwierigkeit, die es dort gibt. Also mag sein, dass das ganz am Anfang vielleicht nicht so zu spüren war, eine kritische Distanz oder diese Distanz, die man sich da erwartet. Vielleicht ist das auch, am Ende sind Journalisten oder wir Journalisten ja auch nur Menschen. Also ich erinnere mich zum Beispiel daran, wie ich am ersten Kriegstag, da gab es eine Live-TV-Schalte, geweint habe, ja, weil ich an meine Freunde gedacht habe und gedacht habe, mein Gott, was passiert denn jetzt? Und weil ich auch in dem Glauben gelebt habe, dass Russland dort jetzt durchmarschieren wird. Ich hätte nicht gedacht, dass die Ukraine sich so wird verteidigen können. Und es waren ja auch wirklich sehr, sehr schwierige Momente. Auch in Kiew waren sie ja schon fast eingefallen. Also ja, ich glaube, es ist nicht leicht, gerade in dem Krieg dort die Emotionen immer zu kontrollieren. Ich glaube, je länger der Krieg dauerte, desto besser ist mir das gelungen. Auch wenn ich mir zum Beispiel bestimmte Debatten anschaue, Bachmut, ja, da gab es Debatten, sind die Ukrainer vorgerückt und bringt es was, dass sie noch dort sind. Da gab es einen Streit innerhalb des Generalstabs und Zelensky, Riesenärger darüber, dass wir darüber berichtet haben. Dann gab es Propaganda auch der ukrainischen Seite, was bestimmte Foltermethoden angeht und wir haben enthüllt, dass das nicht stimmte. Also da gibt es auch schon viele, viele Berichte, die die Ukrainer sehr aufgeregt haben. Aber an meiner grundsätzlichen Haltung, was diesen Krieg angeht, hat sich nie was verändert.
Also es gibt ja diesen Spruch, im Krieg stirbt als erstes die Wahrheit. Hattest du auch bei den Ukrainern oder generell bei Kriegsparteien das Gefühl, dass du oft angelogen wirst? Und wie versuchst du dem vorzubeugen?
Ja, also ich finde, das ist ein bisschen abgedroschen, weil es einen Riesenunterschied gibt zwischen der russischen Propaganda und den Lügen und dem, wie die Ukraine agiert. Ja, also die Ukraine lässt freie Medien zu. Also dort können wir relativ frei arbeiten, auch im Vergleich zu anderen Kriegsregionen, die ich kenne. Es ist in Russland alles nicht möglich. In Russland läufst du Gefahr, bei jeder Kritik vom Balkon geworfen zu werden, was dann als Unfall dargestellt wird. Also das ist erst einmal der ganz große Unterschied zwischen einer Diktatur und einer Demokratie. Bedeutet das, dass die Ukrainer immer die Wahrheit sagen? Nein, natürlich haben sie ihre eigene Propaganda in dem Sinne, noch einmal, die nicht zu vergleichen ist mit dem der Russen, die man immer wieder hinterfragen muss. Also wenn Zelensky oder andere heute zumindest immer noch oder teilweise immer noch davon sprechen, dass das Ziel ist, alle Regionen zurückzuerobern in der Ukraine, dann würde ich es so einordnen, dass sie natürlich wissen, dass das momentan zumindest schwer realistisch ist. Also ich glaube, es geht schon immer dann auch um Einordnung dessen, was gesagt wird. Dass sie jetzt nicht sagen oder nicht alles preisgeben, was militärisch passiert. Ich glaube, das ist ziemlich logisch.
Wie würdest du deinen eigenen Journalismus auch in deinem Podcast beschreiben? Machst du wirklich ausschließlich faktenbezogenen Journalismus oder auch Meinungsjournalismus, Haltungsjournalismus? Hast du da für dich eine Beschreibung gefunden?
Also wenn du den Podcast ansprichst, würde ich das nochmal anders betrachten. Ich glaube, in dem Podcast ist es so, in meinem Podcast Ronsheimer, dass ich natürlich auch sehr viel meine eigene Haltung, meine eigene Meinung, meine Reflexionen einbringe. Aber auch da gibt es Unterschiede. Also es gibt Folgen, wo ich einen Experten interviewe und wir uns austauschen, wo es sehr wenig um Meinung geht, eher darum, auch das zu challengen. Ich habe jetzt gerade wieder Carlo Marsala zur Lage in der Ukraine interviewt. Und das ist jetzt nicht so, dass wir da nur das sagen, was wir meinen, sondern uns eben realistisch die Lage anschauen. Das ist, glaube ich, so ein klassisches Expertengespräch, so kann man das nennen. Dann gibt es Folgen, wo ich einfach von vor Ort berichte, also klassische Reporterarbeit aus dem Libanon, aus Israel. Und dann das, was ich dort erlebt habe, einordne. Manchmal wie ein Feature im Radio, aber oft eben auch noch mit zusätzlichen Hintergrundinformationen, also wenn ich dann mit meinem Kollegen Philipp Piatow drüber spreche. Und dann gibt es nochmal Folgen, wo ich Politiker interviewe, was manchmal gelingt, manchmal auch nicht so. Und ich harte Fragen stelle, gute Fragen, manchmal schlechte Fragen, also das klassische Interview. Also mein Podcast ist sehr gemixt. Es ist nicht nur eine Sache, sondern eigentlich sehr vieles, was auch, glaube ich, meiner Persönlichkeit entspricht, weil ich nie nur das eine gemacht habe. Ich war nicht nur Interviewer oder nur Kriegsreporter oder Ausland und nicht Inland. Ich habe mich immer sehr für deutsche Politik interessiert. Und deswegen kommt das einfach alles in diesem Podcast vor.
Den wir natürlich hören, deswegen wissen.
Sehr gut, sehr gut.
Und wenn sich wie in den letzten Tagen die Ereignisse überschlagen, hast du dann manchmal das Gefühl, manchen Themen nicht gerecht werden zu können? Oder wie priorisierst du?
Ja, natürlich. Also und Kritiker könnten jetzt sagen, es wäre doch viel besser, wenn es irgendwie, keine Ahnung, einen von euch in der Ukraine gäbe, einen in Israel, einen hier, einen da. Und natürlich gibt es auch noch sehr viel mehr Reporter jetzt von Axel Springer. Aber also ganz, da sage ich einfach ganz egoistisch, mich interessiert einfach wirklich sehr viel. Und ich mache das jetzt seit 13, 14 Jahren. Und da habe ich natürlich ein Netzwerk aufgebaut in bestimmten Ländern, sodass ich auch immer informiert bin, wenn ich nicht gerade dort bin. Ja. Und wie entscheide ich? Sehr nach meinem Bauchgefühl, auch nach Nachrichten, natürlich sehr nach Nachrichtenlage, aber dann auch, bringt es jetzt was, dass ich dort bin? Also bekomme ich dort Zugang, bekomme ich Interviews, kann ich an die Front oder ist das gerade schwierig? Weil es bringt ja auch nichts, wenn ich dann irgendwie, weiß ich nicht, in der Stadt sitze, wo ich nichts von dem mitbekomme, was dort passiert. Also das sind alles Dinge, die mit in diese Entscheidung reingehen. Aber wurde schon recht, dass ich glaube, das, was bei mir passiert, es spiegelt sich sehr auch dann in der Nachrichtenlage wieder, ja. Nach dem 7. Oktober im letzten Jahr wurde natürlich sehr viel weniger über die Ukraine berichtet, obwohl sich dort rein faktisch nichts verändert hat. Ja, es ist nicht besser geworden, nicht schlechter geworden. Aber die Gewöhnung der Menschen daran ist schon auch gruselig irgendwie.
Ich bin auch ganz viel auf X und wie man sich an bestimmte Videos auch gewöhnt, weil man sie so häufig sieht. Und es ist dann schwierig, sich immer wieder das vor Augen zu führen.
Ja, absolut.
Die Informationsvermittlung passiert ja heute nahezu in Echtzeit. Fühlst du oder hast du manchmal dadurch das Gefühl, dass den Politikern auch die Zeit genommen wird, die Dinge in Ruhe zu durchdenken? Und auch euch Journalisten. Also haut ihr manchmal viel zu schnell raus, obwohl die Fakten noch gar nicht klar sind.
Also ich versuche mich da gerade bei X zurückzuhalten. Ich glaube, da war ich früher auch manchmal zu schnell. Jetzt mittlerweile ist es nicht so, dass ich den ganzen Tag twittere oder so. Ich mache vielleicht ein, zwei, je nach Nachrichtensituation, Tweets oft eher zu meinen Beiträgen selbst. Ich mache nicht ständig irgendwie kommentierende oder berichtende Tweets, weil mich das auch zu sehr ablenkt. Was eine Kriegssituation angeht, versuche ich eben möglichst nah dran zu sein. Ja, also wenn etwas passiert irgendwo, nehmen wir jetzt die Anfangstage des Ukraine-Krieges, versuche ich dann dort vor Ort zu sein und eben mit Menschen zu sprechen und einfach eine klassische Reportage zu machen, egal jetzt ob für Print, Online, Podcast oder TV. Und das ist dann wieder der Unterschied von einem Reporter zu demjenigen, der vielleicht Social-Media-Content filtert und daraus seine Informationen zieht. Aber was ein genaues Bild der Kriegslage angeht, ja, das ist natürlich wahnsinnig schwierig, gerade in der Ukraine, wo die Front über 2000 Kilometer lang ist.
Neben Twitter und Co. ist jetzt auch noch News aufgetaucht. Die eigene Medienplattform deines ehemaligen Chefs, Julian Reichelt, der die letztes Jahr gegründet hat. News wird aber immer wieder die Verbreitung von Hetze und Fake News vorgeworfen. Sozusagen ein kleines Mini-Fox News. Was denkst du von diesem Format? Braucht es das oder haben die Kritiker recht?
Also, nimm's mir nicht übel, aber ich äußere mich da nicht zu meinem ehemaligen Chef.
Wenn du der Interviewer wärst, dann würdest du deinen Gast nicht so schnell vom Haken lassen, wenn ich gerade wieder an den letzten Podcast mit
Lauterbach. Ja, ihr könnt's ja versuchen.
Lass uns gar nicht an Reichelt dann persönlich machen, aber die Plattform. Also ich finde schon, dass du als so wichtige Person in der Medienlandschaft doch eine Meinung zu so einem neuen Kanal haben musst. Also findest du das in Ordnung oder findest du, dass es auch gefährlich, die Art und Weise der Medienmache gefährlich sein kann?
Also erst einmal glaube ich, dass eine vermeintliche Gefährlichkeit oder was auch immer oft überbewertet wird. Ja? Also wenn ich mir anschaue, wer alles bei YouTube oder in anderen Formaten unterwegs sind, generell finde ich es gut, wenn sich neue Medien entwickeln, in jederlei Hinsicht. Ich versuche alles zu konsumieren, von Taz bis weiß ich nicht wohin. Und ja, da gehören neue Medien auch dazu. Und ich habe da eine persönliche Meinung oder ich schaue natürlich mir bestimmte Beiträge an. Manches finde ich gut, manches finde ich nicht so gut. Aber die Bewertung, ja, ich muss auch sagen, und das hängt jetzt nicht damit zusammen, dass das News ist oder so. Aber was mich nervt, ist wirklich, ich hab echt versucht aufzuhören, Kollegen zu kritisieren. Ich bin kein Medienjournalist, ja. Ich finde zum Beispiel, mich nervt die Debatte um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ja, da gibt es Probleme, aber ich finde, da gibt es auch wahnsinnig tolle Kollegen. Ich finde es schlimm, wie da manche irgendwie durch den Sumpf gezogen werden. Ich glaube, ja, wir brauchen irgendwie ein kritisches Miteinander. Aber ja, ich finde, eine Vielfalt wäre gut, ohne dass sich alle die ganze Zeit bekämpfen.
Also keine Kollegen in den Sumpf ziehen, aber Journalisten ziehen ja dann auch oft Politiker in den Sumpf. Und dann findest du nicht, dass man vielleicht so gute Leute abschreckt, weil man bräuchte ja gerade als Politiker wirklich eine dicke Haut durch die Angriffe von Journalisten.
Du meinst jetzt durch Medienkritik an Politikern? Naja, also ich finde, dass das jetzt in Deutschland Also ja, es ist natürlich alles schneller geworden, ne? Durch X, durch soziale Medien, durch auch die Anforderungen an die Politik. Und ich denke viel darüber nach, wie sehr Politiker, also auch wenn wir jetzt auf die Wahl schauen, ja egal wer jetzt Kanzler wird, wie groß ist der Unterschied? Natürlich gibt es da unterschiedliche Herangehensweisen und der eine will die Bürgerversicherung, der will das Bürgergeld, der andere nicht. Der eine ist für Taus, der andere dagegen. Sieht die Wirtschaft so, pro Schuldenbremse dagegen. Klar, das hat alles Auswirkungen, aber im Großen und Ganzen frage ich mich, ob unsere Anforderungen, und das meine ich jetzt auch selbstkritisch auf mich bezogen, unsere Anforderungen so an Politiker, wie schnell sie überhaupt etwas verändern können, vielleicht teilweise zu hoch sind. Die Anfeindung, die gab es, glaube ich, schon immer. Ich habe jetzt irgendwie ein ganz lustiges Interview mit Helmut Kohl gesehen, wo er von einem ganz jungen Günther Jauch gefragt wird, wie das so ist, wenn man immer im Spiegel so verspottet wird. Und der hat es eigentlich sehr klug formuliert und hat gesagt, naja, man hat mich nicht gezwungen, Parteivorsitzender oder Kanzler zu werden. Und dass das eigentlich etwas ist, was man aushalten muss. Und ja,
da wollte ich nur einhaken, weil ich glaube, klar, also die Menschen, die es dann so weit bringen, die halten das aus, aber dieser Abschreckungseffekt, verschreckt man nicht ganz, ganz viele großartige Talente, die ein Land gut führen könnten, aber die sagen, nee, ich muss mich nicht, da wäre dann mein Beispiel wieder News, zu dem du dich natürlich nicht äußerst, aber ich muss mich nicht so teilweise persönlich beschimpfen lassen, weil man inhaltlich nicht einer Meinung ist. Und das, glaube ich, ist das, was Tilly gerade auch meinte.
Ja, es ist sicherlich nichts für zart beseitete Seelen. Und das ist jetzt gar nicht negativ oder verächtlich gemeint. Sondern natürlich ist das heftig, was eine Ricarda Lang dort erlebt hat, die letzten Monate oder die letzten Jahre. Und vor allem mit Bezug auf Äußeres. Und das finde ich einfach richtig eklig. Also da bin ich voll bei euch. Und das hat dann ja auch nichts mit Kritik an Politikstil oder an Entscheidungen zu tun. Und ja, das ist aber aus meiner Sicht jetzt nicht ein reines Medienphänomen oder von einzelnen Medien, sondern es ist natürlich geprägt durch die Kultur und die Debatten in Social Media. So, also das bekommen ja alle möglichen Politiker eben durch die sozialen Medien. Und das ist sicherlich ein Problem, aber das man auch nur schwer verändern kann. Ich glaube, Regulierung führt da eher zu noch mehr Wut. Wir sehen ja gerade die Debatten, die Robert Habeck da angestoßen hat. Ja, also es ist ein verdammt harter Beruf, aber Journalisten können jetzt auch nicht sagen, also ich kann jetzt nur für Journalisten sprechen, dass man weniger kritisch ist, wenn man Sorge hat, dass der Beruf des Politikers irgendwie nicht mehr so attraktiv sein könnte.
Verstehen wir auch. Wir adressieren ja junge Leute und deswegen wollten wir dich als Medienprofi auch nochmal fragen, welchen Medienmix du unseren Hörern oder uns empfehlen würdest, um uns möglichst ausgewogen zu informieren.
Tatsächlich versuchen so viel wie möglich und sehr Unterschiedliches zu hören. Ich kann es jetzt mal am Beispiel der US-Wahl festmachen. Ich habe da zum Beispiel alles bei der New York Times gelesen, mir die Podcasts angehört, aber ich habe genauso mir Tucker Carlson oder Lex Fridman oder Shapiro, klar, man hat nicht für alles Zeit, ja, aber ich glaube, oder wenn ich jetzt auf Deutschland das beziehe, zum Beispiel im Thema Ukraine, obwohl ich da eigentlich alles ablehne, was er sagt und bestimmte Dinge auch echt ganz schlimm finde, hör mir ab und zu den Weltwoche-Podcast an, ja, also weil er einfach die ganz konträre andere Haltung ist, aber ich höre mir das an nicht der Information wegen, sondern um zu verstehen, wie diese andere Seite denkt oder tickt, und das geht eigentlich mir so bei vielen Themen, dass ich es natürlich die klassische Information habe, ich habe X, ich habe New York Times, Washington Post, die deutschen Zeitungen und so weiter und so fort und Magazine, wo ich mir die klassische Information hole. Aber dann geht es ja sehr viel um Einordnung und da versuche ich wirklich einen breiten Mix zu sehen. Das muss man immer sich anschauen, wie tief interessiert ist man an Politik. Und es gibt, glaube ich, klassische News-Podcasts, wo man sich die Information einfach geben kann. Aber wenn man tiefer einsteigen will, hilft es, glaube ich, immer, sich zu hinterfragen und immer zu versuchen, sich in die andere Meinung hineinzuversetzen, bei vielen Themen. Und das bedeutet eben nicht, dass man das gut findet, was derjenige oder diejenige sagt, aber dass man sich mit diesem Diskurs wirklich beschäftigt. Und ich glaube, dann bekommt man selbst auch nochmal eine ganz andere Klarheit.
Ja, absolut. Und ich habe leider mal irgendwo eine Statistik gelesen, dass irgendwie eine lächerlich kleine Anzahl von Minuten sich der durchschnittliche Deutsche nur mit Politik auseinandersetzt. Also irgendwie sowas wie 12 Minuten oder so. Die Zahl kann... Die Zahl kann falsch sein. Ja. Und deswegen ist es ja schwierig, ja, sozusagen, dass
natürlich
das
ist
natürlich
jetzt,
nur was für Leute wie uns, die es interessiert, dann, die sich die Mühe machen werden.
Ja,
für den Rest ist dann vielleicht der Podcast Ronsheimer, deckt dann alles ab.
Absolut, absolut, auch wenn ich nicht alles abdecken kann. Aber nein, ich finde das interessant, also ich verstehe ja, Leute haben nicht so viel Zeit, aber mich zum Beispiel beim Podcast hören, schreckt es jetzt eher ab, wenn ein Podcast nur, weiß ich nicht, unter 20 Minuten hat, weil ich dann denke, dann kann das eigentlich gar nicht so tiefgehend sein. Oder wenn ein Podcast, weiß ich nicht, 40 Minuten hat, aber 10 Themen behandelt, dann ist es für mich, aber das ist jetzt sehr selektiv, ja, ich meine, ich bin ein Medienheini so, aber ich merke, dass das eigentlich mir diese Podcast-Welt geholfen hat, tiefer und intensiver an Themen einzusteigen und auch ruhiger zu diskutieren und nicht so gehetzt durch Schlagzeilen.
Absolut, das zeigt auch dieses Interview mit dir, dass du so viele Themen bearbeitest. Man hätte am liebsten an jedem Bullet Point nochmal 10 Nachfragen gehabt, aber die Zeit fehlt uns jetzt leider. Du darfst aber, ganz am Ende darf sich jeder Gast bei uns ein Lied wünschen. Ich weiß nicht, ob du gebrieft wurdest von deinem Büro.
Ich wurde gebrieft, ja, ich glaube schon, aber ich... Okay, ich höre immer jeden Morgen, damit ich aufstehen kann und im Bad bin, höre ich immer Viva la Vida von Coldplay. Eigentlich jeden Tag, egal wo ich bin. Egal ob in der Ukraine oder so, für mich die Hymne zum Aufstehen und Duschen, weil sonst stehe ich nicht auf.
Perfekt. Dann
Das spielen wir dir.
Und wünschen all unseren Hörern vielen einen guten Start in den Tag, die es dann beim Duschen hören.
Sehr gut.
Bis dann.
Ciao.
Sound of drums. People couldn't believe what I've been.